Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns jetzt diesen Nachmittag schenkst, wo wir im Buch Jesaja zusammen studieren dürfen. Wir bitten dich, dass du uns darin leitest und dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir dich und deine Herrlichkeit darin entdecken können und die Ratschlüsse Gottes verstehen können, mit dieser Welt und auch mit uns persönlich. Wir bitten dich um deine Gnade und um deinen Segen. Amen. Wir kommen heute zu Jesaja 19. Wir stehen ja in diesem Abschnitt, der von Kapitel 13 bis 27 geht und eine Prophetie beinhaltet über die heidnischen Völker. Wir haben schon letztes Mal Kapitel 18 angeschaut und haben dort eine Prophetie gefunden über Kusch. Das wird oft übersetzt mit Äthiopien, wobei wichtig ist, Kusch bezeichnet in der Bibel ganz speziell das Land südlich von Ägypten. Also insbesondere Sudan, früher Nubien genannt. Und im weiteren Sinn dann kann das Wort Kusch auch bedeuten Äthiopien, Eritrea. Aber eben im engeren Sinn ist es das Land Sudan. Und es ist ja so, im Altertum hat zuweilen der Sudan und Ägypten ein Königreich gebildet. Das war dann eben das ägyptisch-äthiopische Reich. Es gab ja auch Zeiten, da ein schwarzer Pharao geherrscht hat. Und genau die Zeit von Jesaja, wir sind ja hier im 8. Jahrhundert vor Christus, war eine Zeit, da dieses Reich geeint war als ägyptisch-äthiopisches Reich. Und daraus wird nun klar, dass eigentlich die Kapitel 18, 19 und 20 ganz eng zusammengehören. Es ist eine Trilogie. Denn in Kapitel 18 geht es ja speziell um Kusch in Verbindung mit dem Volk Israel. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Kapitel 18, Vers 1. He, Land des Flügelgeschwirres, jenseits der Ströme von Äthiopien oder von Kusch. Und dann kommt Kapitel 19, Vers 1, Ausspruch über Ägypten. Das ganze Kapitel behandelt Ägypten. Und schließlich Kapitel 20 ist dann nochmals ein prophetisches Wort über Äthiopien und Ägypten. Also beide zusammen. Siehe Vers 5. Als kleinen Nachtrag noch zum letzten Mal. Wir hatten Kapitel 18 angeschaut und gesehen, wie hier eine ganz erstaunliche Prophetie über Israel als zerstreutes, wunderbares Volk zu finden ist, das wieder heimgeführt ins Land und eben unter anderem auch aus Äthiopien heimgeführt wird. Und ich habe erklärt, wie dramatisch Juden im 20. Jahrhundert zu Tausenden aus dem Sudan und aus Äthiopien heim ins Land der Väter geführt worden sind. Aber ich hätte das noch besonders betonen sollen. Ich habe einfach die Auslegung gemacht nach der alten Elberfelder. Und manche hatten natürlich eine revidierte Brockhaus-Elberfelder-Bibel vor sich oder sonst eine Übersetzung, wo man dann plötzlich etwas ganz anderes liest. Und ich muss sagen, Es gibt also einige modernere Übersetzungen, die haben den Text hier so ungünstig übersetzt, dass man meint, diese Nation, die weithin geschleppt, 18 Vers 2, und gerupft ist, das Volk wunderbar, seitdem es ist und hinfort und das wieder heimgeführt wird, das seien die Äthiopier. Aber es ist also wichtig, die wirklich korrekte Übersetzung findet man in der alten Elberfelder und da wird klar, dass es sich hier eben um das Volk Israel handelt, das eben unter anderem ganz dramatisch heimkehren sollte aus Äthiopien, aus dem Sudan und auch aus Äthiopien. Ja, dann kommen wir also zu Kapitel 19. Ich lese Verse 1 und folgende. Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Und die Götzen Ägyptens beben vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Ich stoppe mal zunächst hier. Wir haben nun, wie gesagt, ein ganzes Kapitel über Ägypten vor uns. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Ägypten in der Bibel? Man muss sagen, das ist eine der wichtigsten Nationen in der Bibel in Verbindung mit dem Volk Israel. Denn die Geschichte Israels ist eng verbunden mit dem Land Ägypten. Das beginnt mit Abraham, der ins Land der Verheißung gekommen war, 1. Mose 12. Gott hat dort den Bund mit ihm geschlossen, den abrahamitischen Bund, 430 Jahre vor dem Auszug aus Ägypten, sagt Galater 3. Und in diesem selben Jahr ist dann Abraham hinuntergegangen nach Ägypten. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Da kommt Abraham zum ersten Mal mit Ägypten in Verbindung. Und Ägypten hat sich auch dort sehr, sehr löblich verhalten gegenüber dem Stammvater des Volkes Israel. Es gab da nämlich eine Verwechslung. Der Pharao wollte Sarah heiraten, aber es war ihm gar nicht klar, dass die Frau gar nicht ledig ist. Und als er das alles erfährt, ist er schockiert über das schlechte Zeugnis von Abraham und gibt die Frau zurück. Ja, und später sehen wir, wie Josef nach Ägypten kommt und zum zweiten Mann Ägyptens aufsteigt. Wir sehen dann weiter in 1. Mose, wie die ganze Familie Jakobs und der Brüder Josefs mit ihren Großfamilien in Ägypten Zuflucht finden können, in schwerster Not, Hungersnot. Und wir sehen dann auch, wie in Ägypten diese Großfamilie Jakobs schließlich zum Volk Israel heranwächst. Und dann kommt eine Wende. Nach diesem guten Verhalten Ägyptens gegenüber Israel kommt dann die Zeit der Unterdrückung und Versklavung, dann die Plagen über Ägypten und schließlich der Auszug aus Ägypten. Aber Ägypten spielt weiterhin in der Geschichte des Volkes Israel eine wichtige Rolle. Und so findet man durch das ganze Alte Testament hindurch Ägypten immer wieder in Verbindung mit der Geschichte Israels. Und als später dann der Messias kam, der Herr Jesus, und er sollte ermordet werden durch König Herodes, da finden die Eltern Maria und Josef zusammen mit dem Kind Zuflucht in Ägypten. Also auch da hat sich Ägypten wieder als sehr löblich erwiesen und gewissermaßen dem Messias selbst Zuflucht angeboten in höchster Not. Und wir werden nun in Jesaja 19 eine Prophetie sehen über Ägypten, die bis in die Endzeit geht. Und diese Prophetie zeigt, wie schließlich dieses Land unter allen Völkern dieser Welt zusammen mit Assyrien und Israel eine Sonderstellung einnehmen wird. Gott hat also nicht vergessen, was Ägypten eben alles Gute getan hat. Im Blick auf das auserwählte Volk, im Blick auf den Messias. Nun, Jesaja 19, Vers 1 beginnt mit einer Prophetie, die uns die Wiederkunft Christi zeigt. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Das ist sehr üblich in der Prophetie, dass bevor eine Weissagung kommt, die besonders die Zeit des Propheten betrifft, dass zuerst ein Ausblick gemacht wird auf die Wiederkunft Christi. Ich möchte das ganz kurz illustrieren anhand von Amos 1, Vers 2. Also kleine Propheten, Hosea, Joel, Amos. Im ersten Vers haben wir einfach den Titel. Wer ist der Prophet? Wann hat er gewirkt? Und die Botschaft beginnt mit 1, Vers 2. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Und die Auen der Hirten werden trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Hier haben wir einen Ausblick auf die Wiederkunft Christi, der als Richter der Welt kommen wird, zuerst auf dem Ölberg, Sacharja 14, Vers 3, und dann wird er hinübergehen übers Kidron-Tal in die Stadt nach Zion. Aber nach diesem Ausblick in Vers 2 kommt die Prophetie in Vers 3 über Damaskus, über Gaza, über Tyrus und so weiter. Und all diese Prophezeiungen sind da schon längst erfüllt. Das sind also Dinge, die sich auf die Zeitepoche von Amos bezogen haben. Und da haben wir einen wichtigen Grundsatz. Alle Prophetie der Bibel hat als letztes Ziel die Wiederkunft Christi und seine Verherrlichung auf dieser Erde am Ende der Zeit. Er wird das letzte Wort sprechen. Und alle Ereignisse dieser Welt und alle Gerichte Gottes durch die Geschichte hindurch, die zielen alle letztlich auf diese Vollendung hin im tausendjährigen Reich, wenn der Herr Jesus das letzte Wort sprechen wird. Und darum ist es auch wichtig, Prophetiestudium ist nicht einfach Fahrplanstudium von zukünftiger Weltgeschichte. Natürlich sagt die Bibel uns sehr genaue Dinge voraus, wie es kommen wird, aber der Schlüsselvers in Offenbarung 19 ist da sehr wichtig, Offenbarung 19, Vers 10 am Schluss. Denn der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Also die Botschaft der Prophetie ist ein Zeugnis über die Person Jesu. Die Prophetie zeigt uns, wer Jesus Christus ist. Das ist im Zentrum und das muss man auch im Zentrum haben, wenn man die Prophetie studiert. Und deshalb beginnt also Jesaja 19 mit der Wiederkunft Christi. Er kommt nach Ägypten. Da ist jemand vielleicht erstaunt. Jetzt habe ich gemeint, er kommt auf dem Ölberg, dem Berg östlich von Jerusalem. Sacharja 14, Vers 3. Natürlich wird er dort kommen. Aber in Jesaja 63 steht, dass er kommen wird in Edom. Und das ist das heutige Südjordanien. Diese Bergkuppe, wo das Land Uz von Hiob war. Ja, aber denkt einer, jetzt habe ich gemeint, er kommt in Harmagedon. Ja, natürlich, Offenbarung 16 sagt, er wird kommen in dieser großen Ebene im Hinterland von Haifa, in Galiläa. Ja, aber wie bringt man das alles zusammen? Ganz einfach, nacheinander. Also die Wiederkunft Christi wird nicht einfach sein Kommen sein in Harmagedon, fertig. Sondern er wird kommen und wird in verschiedenen Phasen, wird er verschiedene Feinde an verschiedenen Orten besiegen. Er wird in Harmagedon die Heere des widerstandenen römischen Reiches, sprich des neuen Europas, besiegen. Er wird vom Ölberg her die Heere des Königs des Nordens, sprich Syrien und alle seine Verbündeten, wird er dort besiegen. Er wird in Edom all diese ehemaligen Bundesgenossen von Edom, sprich von Jordanien, die sich gegen ihren ehemaligen Freund wenden werden, wird er dort vernichten. Und Jesaja 19 zeigt uns, der Herr wird als Richter auch nach Ägypten kommen. Das geschieht alles in mehreren Phasen. Und darum steht ja auch in der Bibel, die große Drangsalszeit wird ja 1260 Tage dauern. Oder 42 Monate. Das nehmen wir aus Offenbarung 12 zum Beispiel. Aber in Daniel 12 am Schluss steht, glückselig, wer hart und 1335 Tage erreicht. Also das sind noch 75 zusätzliche Tage, wo noch nicht einfach Ruhe ist. Und man muss harren, bis dann diese Zeit kommt. Und in diesen 75 Tagen wird der Herr verschiedene Schlachten gewinnen, an verschiedenen Orten, und dann wird die Ruhe des tausendjährigen Reiches beginnen. Also dies ist ein Ausblick auf die Wiederkunft Christi, die letztendlich nochmals zeigen werden, dass all die Götter Ägyptens nichts sind. 19,1 Vers 1b. Und die Götzen Ägyptens beben vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. In der Esoterik haben diese Götter ja bis heute noch nicht völlig abgedankt, obwohl ihre Tempel schon längst seit Jahrtausenden in Ruinen versunken sind. Aber das wird nochmals der letzte Erweis sein, dass all diese Götter Ägyptens nichts sind. Schon beim Auszug aus Ägypten waren ja all diese Plagen, die 10 Plagen, ein Gericht über die Götter Ägyptens. Und bei der 10. Plage, 2. Mose 12, wird sogar ausdrücklich gesagt, Gott sagt, ich werde die Götter Ägyptens richten. Und der Sohn des Pharao, der als Erstgeborener gestorben ist bei der 10. Plage, das war ja aus ägyptischer Sicht der Gott Horus, der falkenköpfige Gott. Und all die Plagen davor waren Schläge gegen verschiedene Götter Ägyptens. Gerade die 9. Plage, 3 Tage Finsternis, das war ein Schlag gegen alle Sonnengötter. Gegen Ra, gegen Ammon und so weiter. All diese Sonnengötter, es gibt ja verschiedene, alle wurden dadurch eben hingestellt als Nichtse. Wenn der Herr, der Gott Israels, sagt, es bleibt dunkel, dann können die Sonnengötter nichts bewirken. Und weiter könnte man alle Plagen durchgehen. Sie sind gegen alle möglichen verschiedenen Götter gerichtet. Die 1. Plage, vielleicht möchte ich noch erwähnen, der Schlag gegen den Nil, der zu Blut wurde. Der Nil als natürliche Lebensquelle Ägyptens, es regnet ja kaum, das ganze Leben ist abhängig vom Nil, er wird zu einem Todesfluss. Das war der personifizierte Gott Osiris. Und er wurde durch die 1. Plage schon als ein Nichts entlarvt. Ja, so hat Gott immer wieder in der Geschichte den Ägyptern gezeigt, dass diese Götter nichts sind, aber ein letztes Mal wird er es zeigen bei seiner Wiederkunft. Jetzt gehen wir zu 19, Vers 2. Und ich will Ägypten aufreizen gegen Ägypten. Und sie werden streiten, ein jeder gegen seinen Bruder und ein jeder gegen seinen Nächsten. Stadt wieder Stadt, Königreich wieder Königreich. Und der Geist Ägyptens wird vergehen in seinem Innern. Und ich will seinen Ratschlag zunichte machen. Und sie werden die Götzen und die Beschwörer und die Zauberer und die Wahrsager befragen. Und ich will die Ägypter überliefern in die Hand eines harten Herrn. Und ein grausamer König wird über sie herrschen, spricht der Herr, der Ewige der Heerscharen. Diese Prophetie, also Verse 2 bis 4, wurde erfüllt in der Epoche nach Jesaja, unmittelbar nach Jesaja. Jesaja hat ja gewirkt bis ins Jahr 698. Und jetzt muss ich hier den Hintergrund erklären, der Erfüllung. Es geht also hier um Bürgerkrieg in Ägypten. Ägypten gegen Ägypten. Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Die Erfüllung sieht so aus, habe ich auf dem Skript in Stichworten angegeben. Es gab eine Revolution in Sais, in der Stadt Sais, und damit einen Umsturz der äthiopischen Dynastie im Jahr 695 vor Christus. Also 3 Jahre, nachdem Jesaja seinen Dienst geendet hatte. Und dann wurde Ägypten und Äthiopien in 12 kleine Königreiche aufgeteilt. Da war also jedes Königreich, kann man sagen, ein schwächliches Reich. Denn Ägypten ist erst stark durch seine volle Vereinigung. Also das war die Zeit der 12 Königreiche. Und dann gelang es um 670 dem Psammetich dem Ersten, das war ein Pharao der 26. Dynastie, seine Herrschaftszeit wird angegeben auf 664 bis 610 vor Christus. Ihm gelang es, die Teilreiche, diese 12 Teilreiche, unter seiner harten Herrschaft zusammenzuführen. Das war also ein gewalttätiger König. Er war es, der übrigens 120.000 Ägypter, Einheimische, entwurzelte von ihrem Zuhause, und die mussten umziehen an den Suezkanal und diesen Kanal bauen. In grausamer Sklavenarbeit. Ja, und was vielleicht noch interessant ist, von was diesen König betrifft, der also hier in Jesaja genannt wird, ein harter Herr, ein grausamer König. Er hatte einen Sohn, das war Necho der Zweite. Sehen wir das auf dem Skript? 610 bis 595 vor Christus. Dieser Necho wird in der Bibel namentlich genannt. In 2. Könige 23, 29 bis 39, dann in 2. Chroniker 35, 20. Und auch in Jeremia 46 wird er erwähnt. Das war dieser Pharao, der einen Zusammenstoß hatte in der Ebene Harmagedon mit König Hiskia. Und Hiskia wollte ihm widerstehen, und er sagte ihm: Tu das nicht, ich habe einen Auftrag von Gott. Und Hiskia hat eben nicht auf ihn gehört, hat gegen ihn gekämpft, und das wurde deswegen musste er sterben. Das war also dieser Necho, Sohn von Psammetich dem Ersten, den wir da prophezeit finden. Und der hatte seinerseits wieder einen Sohn. In der Bibel heißt er Hophra. Die Griechen nannten ihn Apries. Ich hebe das nur an, weil sobald man mal im Internet oder so oder auf Wikipedia den Namen Hophra eingibt, findet man vielleicht nichts, aber Apries, da findet man garantiert etwas. Das war dann der nächste Pharao, 589 bis 570 vor Christus. Und der wird auch ausdrücklich in der Bibel erwähnt, namentlich Jeremia 44, Vers 30. Dieser Hophra wurde dann 570 von einheimischen Truppen gestürzt, und das führte dann zum Ende dieser verhassten Gewaltherrschaft der Dynastie von Psammetich dem Ersten. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie also jedes Wort in diesen Versen hat sich genau so erfüllt. Gott hat Ägypten in ein Chaos fallen lassen des Bürgerkrieges, damit sie sehen, dass all diese Versuche, Information aus der unsichtbaren Welt als Orientierung im Leben, dass das alles nichts ist und dass alles nichts helfen konnte. Wie viele Menschen gibt es heute, die eben über solche Kanäle, über Wahrsagerei, über Spiritismus und so weiter, meinen, eben im Leben Führung und Leitung zu bekommen? Es ist alles ein Betrug. Und die Bibel hat es schon längst bewiesen. Mit dieser Prophetie zum Beispiel. Die zeigte all diese Geister, die die Ägypter als Führung in Anspruch nehmen wollten, die konnten ihnen nicht helfen. Aber der Herr, der Gott der Bibel, steht über allem, auch über allem Chaos, das unter Völkern geschieht. Auch über Diktaturen, grausamen Diktaturen. Das ist alles in Gottes Hand und Gott hat damit einen Plan. Es war eine Zucht über die Ägypter. Jetzt gehen wir weiter, Vers 5. In der alten Elbefelder ist das deutlich abgesetzt als ein neuer Abschnitt. Und tatsächlich, was hier jetzt beschrieben wird, das ist ein weiteres Gericht über Ägypten, das aber auf die Endzeit hingeht. Und die Wasser werden sich aus dem Meer verlaufen. Und der Strom wird versiegen und austrocknen. Und die Ströme werden stinken. Die Kanäle Mazors. Das ist, Mazor ist ein Name in der Bibel für Unterägypten. Die Kanäle Mazors nehmen ab und versiegen. Rohr und Schilf verwelken. Die Auen am Nil, am Ufer des Nil und jedes Saatfeld am Nil verdorrt, zerstiebt und ist nicht mehr. Und die Fischer klagen und es trauen alle, welche Angeln in den Nil auswerfen und die das Netz ausbreiten, auf der Wasserfläche verschmachten hin. Und beschämt sind die Wirker gehechelten Flachses und die Weber von Baumwollenzeug. Und seine Grundpfeiler sind zerschlagen, alle, die um Lohn arbeiten, sind seelenbetrübt. Hier wird nun nicht, wie in den Versen 2 bis 4, Bürgerkrieg und grausame Diktatur beschrieben, sondern eine ökologische Katastrophe, die über den Nil kommen wird. Und der Nil wird hier sehr, sehr detailliert beschrieben, er wird zuerst Meer genannt, das den weit überfließenden Nil in Oberägypten, wenn das Wasser aus dem tropischen Afrika kam in der Regenzeit, wurde auch bei den alten Ägyptern als Meer bezeichnet. Darum hier der Ausdruck Meer. Und dann liest man von den Strömen vom Nil, muss ich zuerst sagen, vom Nil, das ist ein eben der, wenn er dann wieder richtig beginnt zu fließen, das ist dann die Bezeichnung für den Fluss, der aus diesem Meer eben wieder beginnt zu fließen. Und dann wird gesprochen über die Ströme, das ist die Aufteilung des Nils im Nildelta. Und dann wird gesprochen über Kanäle, das sind diese unzähligen kleinen Kanäle, die man eben aus dem Nil ableitet, um die Landwirtschaft zu bewässern. Also wir haben hier eine ökologische Katastrophe des Nils in der Endzeit. Und betroffen ist dabei die Landwirtschaft, haben wir gelesen, das Säen entlang des Nils, zweitens die Fischerei und drittens die Textilindustrie. Und zwar werden speziell erwähnt Flachs, aus dem man Leinen gewann. Übrigens, die alten Ägypter haben den Flachs benutzt für die Kleider der Priester. Und dann Baumwolle, das war im alten Ägypten der Stoff für die normalen Ägypter. Wird also hier speziell beides erwähnt. Warum ist das zukünftig? Das wird schon in Jesaja 11 klar gemacht. Das haben wir ja schon längst studiert. Jesaja 11 geht gerade auf die Zeit des tausendjährigen Reiches und die Epoche gerade davor. Und da steht in Jesaja 11, Vers 15, und der Herr wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Und er wird seine Hand über den Strom schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Und so wird eine Straße sein von Assyrien her, für den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, wie eine Straße für Israel war, an dem Tag, da es aus dem Land Ägypten heraufzog. Also diese Stelle macht klar, in der Endzeit kommt diese ökologische Katastrophe über den Nil. Ob dabei der Assuan-Staudamm auch noch eine Rolle spielt, das werden wir noch sehen. Die Russen, also noch die Sowjetunion, die hatten ja in Ägypten groß investiert und diesen Aswan-Staudamm gebaut. Aber das war ja eigentlich eine totale Dummheit, ökologisch gesprochen. Denn seither hat Ägypten nicht mehr diese Überschwemmungen mit dem fruchtbaren Schlamm. Das war ja von alters her das Wichtige für die Landwirtschaft Ägyptens. Und so hat also war dieser Aswan-Staudamm ein ganz wichtiger, muss man sagen, schlechter Eingriff in die Ökologie Ägyptens. Aber es wird dann eben schließlich zu dieser Katastrophe kommen, wie hier beschrieben. Dann gehen wir weiter zu Jesaja 19, Vers 11. Das ist auch in der alten Elberfelder wieder abgetrennt von den Versen gerade davor. Eiteltoren sind die Fürsten von Zoan, die weisen Räte des Pharao. Ihr Ratschlag ist dumm geworden. Wie saget ihr zu dem Pharao, ich bin ein Sohn der Weisen, ein Sohn der Könige von ehemals? Wo sind sie denn, deine Weisen? Mögen sie dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschlossen hat. Die Fürsten von Zoan sind betört. Die Fürsten von Nof sind betrogen. Es haben Ägypten irregeführt, die Häupter seiner Stämme. Der Herr hat in sein Inneres einen Geist des Schwindels ausgegossen, dass sie Ägypten irregeführt haben in all seinem Tun. Wie ein Trunkener taumelt in seinem Gespei. Und von Ägypten wird keine Tat geschehen, welche Haupt oder Schwanz, das sind die Führer unter dem Volk, Palmzweig oder Binse, das sind die einfachen Leute, verrichte. Also hier werden die Weisen Ägyptens ins Visier genommen. Und hier wird Ägypten herausgefordert. Was können deine Weisen schon sagen, wenn Gott eben einen Bürgerkrieg und eine schreckliche Diktatur voraussagt? Das haben sie dann erlebt. Was können die raten und sagen, wenn Gott eine ökologische Katastrophe für die Endzeit über Ägypten aussagt? Sie sind Toren, sie können nicht führen, sie können nichts sagen. Wenn der Herr etwas beschließt, also der Vers 12 ist ein wichtiger Schlüsselvers, mögen sie dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschlossen hat. Wenn Gott beschließt, so wird es kommen. Da kann niemand etwas dagegen unternehmen, dagegen sagen. Noch zur Erklärung von Details. Hier wird Zoan erwähnt. Das ist der biblische Name für Tanis. Also eine wichtige altägyptische Stadt. Und Nof wurde auch erwähnt. Das ist der biblische Name für Memphis. Eine weitere wichtige Stadt des alten Ägyptens. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Vers 16. An jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Und sie werden zittern und beben vor dem Schwingen der Hand des Herrn der Heerscharen, die er wieder sie schwingen wird. Der Ausdruck an jenem Tag, Beyom auf Hebräisch, ist ein ganz typischer Ausdruck, der so viel in der Bibel benutzt wird, um die Endzeit zu bezeichnen. Ich habe als Beispiel einfach verwiesen im Skript auf Sacharja 12 bis 14. Das ist ja so ein Abschnitt, der ganz deutlich von der Wiederkunft Christi spricht und von den Gerichten der großen Drangsalszeit. Man muss mal diese Kapitel für sich durchlesen und mal zählen, wie oft das vorkommt, dieser Ausdruck an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Beyom ist ein fester Ausdruck im Hebräischen, der bezeichnet nicht einen 24-Stunden-Tag, sondern in jener Epoche, in jenem Zeitabschnitt. Aber er ist ganz typisch eben für die Endzeit. Und so wird die Endzeit sein, eine Zeit, in der Ägypten zittern wird und Angst haben wird. Warum? Wir lesen gleich weiter. Vers 17. Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses des Herrn der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat. Das hat man so eindrücklich erlebt in der Zeit des Sechstagekrieges. wie Israel ein Schrecken geworden ist für Ägypten. Ägypten hat damals zum zweiten Mal versucht, Israel zu vernichten. Das erste Mal war es ja 48, 49. Da dachte man, die Juden nach ihrer Staatsgründung, die hatten gar keine wirkliche Armee. Die hatten einfach die Haganah, eine Selbstverteidigungstruppe, umgenannt in Armee Israels. Aber die hatten anfangs kaum schwere Waffen und fast keine Flugzeuge. Und Ägypten war verbündet mit 8 anderen Armeen. Man hat richtig gehört. 8 andere Armeen. Und darunter war Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Jemen. Und die wollten also Israel vernichten. Und die wurden alle geschlagen von Israel damals. Und dann haben sie sich von Russland, also von der Sowjetunion, ganz massiv aufrüsten lassen, bis die Überzeugung kam, jetzt können wir Israel vernichten. Und noch im Mai 1967 sagte Präsident Nasser von Ägypten, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und dann wusste Israel, jetzt müssen wir handeln, bevor sie kommen. Und so hat Israel unter dieser Bedrohung der Totalvernichtung zum zweiten Mal den Erstschlag gemacht, da kam es zum Sechstagekrieg. Nach 6 Tagen war an allen 3 Fronten, also Front gegen Ägypten, Front gegen Jordanien und gegen Syrien, war Ruhe. Und die Ägypter, das war jetzt unglaublich, wie die eine Niederlage sondergleichen erlebt hatten. Zum Beispiel war eine ganze Division im Sinai, wurde eingekesselt, abgeschnitten von der Leitung, die wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Und Soldaten sind in der Sinai-Wüste, ägyptische Soldaten haben die Schuhe ausgezogen und sind durch die Wüste, damit sie schneller rennen können, sind so geflohen. Also etwas Unglaubliches. Und das hat einen Eindruck gemacht in der ganzen islamischen Welt von Israels Stärke. Das kann man sich hier nicht vorstellen. Weil innerhalb von 6 Tagen wird eine völlige Übermacht einfach restlos geschlagen. Und innerhalb der ersten Stunde wurde die ganze Luftwaffe von Ägypten am Boden zerstört. Und ebenso von Syrien. Praktisch die ganze Luftwaffe von Ägypten und Syrien und teilweise sogar vom Irak wurde zerstört. Israel hat Flugzeuge im Tiefflug nach Ägypten geschickt. Ich habe noch einen Film davon, also einen originalen Film. Da sieht man aus dem Flugzeug heraus die stationierten Kriegsflugzeuge der Ägypter. Die Soldaten, also die Offiziere der Luftwaffe, die kamen erst um 9 Uhr. Wurden die zu den Flughäfen gebracht. Als die ankamen, war alles kaputt. Also die haben die stationierten Flugzeuge abgeschossen, eins nach dem anderen. Und innerhalb von Stunden war die Luftwaffe weg. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für einen Schock ausgelöst hat. Also genau so, wie das hier steht in Jesaja 19, Vers 17. Und das Land Juda, das Land der Juden, wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses des Herrn der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat. Aber dann hat Ägypten Jahre später sich nochmals versucht, Israel zu vernichten. Man hat sich gesagt, also das Dumme war ja, wir haben zugelassen, dass die den Erstschlag machen konnten. Wir müssen natürlich den Erstschlag machen. Und so kam es zu diesem hinterhältigen Überfall am Yom Kippur 1973. Man hat also Israel angegriffen, einen Tag, an der heiligste Tag in Israel, als selbst säkulare Juden in der Synagoge waren. Und damals lief kein Radio in Israel, kein Fernsehen. Also die Reserve konnte gar nicht mobilisiert werden. Und da begann also der Krieg unter der Führung von Ägypten und Syrien. Und die meisten in Israel wussten gar nicht, dass Krieg ist. Und die konnten natürlich die stehenden Soldaten konnten die überrennen. Und bis dann eben Israel die Reserve mobilisieren konnte. Das dauerte seine Zeit, aber dann wurden sie alle wieder besiegt. Es war der Krieg mit den größten Verlusten an Menschenleben in Israel. Aber wieder waren sie alle besiegt und die israelische Armee ist bis auf einige Kilometer gegen Damaskus vorgedrungen und auch tief nach und ganz gefährlich gegen Ägypten, gegen Kairo, Richtung Kairo. Ja, und nochmals hat man erlebt, diese Nation ist nicht zu besiegen. Und dann hat man eben die islamische Lehre angewendet, wenn man einen Feind nicht besiegen kann, dann kann man, bis man wieder Kraft hat, Frieden schließen. Und dann hat Sadat Frieden geschlossen mit Israel. Aber ich habe das selber in Ägypten gehört, also Einheimische haben mir gesagt, Sadat hat uns erklärt, wir können Israel nicht zerstören. Das muss eine spätere Generation machen. Wir müssen Frieden schließen. Aber das war nur eine Hudna, also ein taktischer Frieden. Das war für, in Ägypten konnte man das wissen, die Welt weiß es nicht. Aber sie ist selber schuld. Aber das zeigt uns eben, was für ein Schrecken das Land Juda für Ägypten geworden ist. Und dann gehen wir weiter, Jesaja 19, Vers 18. An jenem Tag, wieder Beyom, das ist einfach die Epoche der Endzeit. Das kann sein, das tausendjährige Reich, das ist das Endziel, aber die Endzeit ist in der Bibel der ganze Zeitabschnitt, ab dem Juden beginnen, wieder heimzukehren ins Land der Väter. Das hat begonnen im Jahr 1882, als die russischen Juden zu Tausenden begannen einzuwandern. Und dann kam die zweite Einwanderungswelle, die dritte und so weiter, bis dann der Staat gegründet wurde. Und dann ging das weiter, bis heute 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern, die zurückgekehrt sind. Und das wird in der Bibel auch ausführlich beschrieben, diese verschiedenen Phasen der Rückkehr der Juden aus dem Land des äußersten Nordens, das ist von Israel aus Russland, und aus allen anderen Ländern, eben aus Äthiopien, aus Persien, aus dem Irak, alles wird im Detail erwähnt, aus Europa wird alles in der Bibel ausführlich erwähnt. Aber das wird alles bezeichnet als Beyom, an jedem Tag, in dieser Zeitepoche des Endes. Und es ist sehr wichtig, dass wir eben sehen, dass unsere Epoche wird in der Bibel als eine Einheit gesehen mit dem kommenden tausendjährigen Reich. Ich möchte das vielleicht sehr krass belegen anhand von Joel 3. Je nach Bibelausgabe ist das Joel 4. Das ist einfach eine andere Zählung, aber steht genau das Gleiche drin. Joel 3, Vers 1, da spricht der Messias, also der Herr Jesus. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Also hier wird gesagt, in dieser Zeitepoche, in jenen Tagen und jener Zeit, wenn das Schicksal von Juda und Jerusalem gewendet wird, dann ein Prozess, das ist die Zeit, wann dann einmal die Nationen versammelt werden ins Tal Josaphat und der Messias wird dort sein und wird mit ihnen rechten, als Richter. Und wir sind genau in dieser Zeit, in der das Schicksal der Juden eben gewendet wird. Das hat begonnen 1882, als Juden begannen, massenweise in das Land der Vorväter einzuwandern. Dann begannen sie, die Wüste wieder zum Blühen zu bringen, pflanzen schließlich 230 Millionen Bäume. Und dann 1967, im Sechstagekrieg, wurde der Tempelberg Ostjerusalem wieder unter jüdische Hand gebracht und Jerusalem wurde vereinigt. In sich vereinigt und zur Hauptstadt Israels erhoben. Das gehört mit dazu. Wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden würde. Dann. Also, wir können keine Jahreszahlen nennen. Das ist in der Bibel ausdrücklich verboten. Über die Wiederkunft Christi. Aber wir können sagen, wir leben in der Endzeit. Und die Zeichen der Zeit, kann heute über 160 erfüllte Prophezeiungen vorweisen, von 1882 bis heute. Das macht deutlich, wir sind in dieser Epoche des Endes. An jenem Tage. Nun, Jesaja 19, Vers 18, da sind wir bereits im tausendjährigen Reich. An jenem Tag werden 5 Städte im Lande Ägypten sein, welche die Sprache Kanaans reden. Und bei dem Herrn der Heerscharen schwören werden. Eine wird die Stadt Heres heißen. An jenem Tag wird inmitten des Landes Ägypten ein Altar dem Herrn geweiht sein. Und eine Denksäule nahe an seiner Grenze dem Herrn. Und das wird zu einem Denkzeichen und zu einem Zeugnis sein, dem Herrn der Heerscharen im Lande Ägypten. Denn sie werden zu dem Herrn schreien, wegen der Bedrücker. Und er wird ihnen einen Retter und Streiter senden und sie erretten. Und der Herr wird sich den Ägyptern kundgeben. Und die Ägypter werden den Herrn, für Herr steht immer Yahweh im Hebräischen, also der Ewigseiende, der Unwandelbare, und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tag. Und sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und bezahlen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich zu dem Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tag, also in jener Epoche, wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Wir wissen, Assyrien ist in der Bibel das Gebiet des Nordiraks. Dort waren die alten assyrischen Städte Ninive, Assur, Kalach. Wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel das Dritte sein mit Ägypten und mit Assyrien. Ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meine Hände Werk und Israel mein Erbteil. Ein gewaltiger Ausblick. Also Kapitel 19 zeigt 2 Seiten. Gottes Strenge, er wird Ägypten schlagen. Und das haben Sie schon in der jüngeren Vergangenheit erlebt und auch in der weit zurückliegenden Vergangenheit haben wir gesehen. Aber Gott wird dieses Land auch heilen, hat einen Segen vorausgesagt. Und die Ägypter werden den Herrn, den Gott der Bibel, erkennen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 19 bis 23.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.